Hallo und willkommen zur 31. Episode von Xbox Mojo. Mein Name ist Thomas und endlich habe ich einen Gast und muss diese ganze Folge nicht alleine machen. Und deswegen herzlich willkommen zu seinem Xbox Mojo Podcast Debüt, Lotusan.
Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Schön, dass es auch endlich geklappt hat. Beim letzten Mal war ich ja ein wenig kränklich. Wollte ich dir nicht die ganze Aufnahme verhusten. Aber ich freue mich hier zu sein.
Stell dich mal unseren Hörern so ein bisschen vor.
Ja, ich bin Richie, auch bekannt als Lotusan im Netz. Auf meinem YouTube-Kanal rede ich auch über Spiele, nicht nur über Xbox, viel über Xbox, nicht ausschließlich. Ja, auf Twitter bin ich auch vertreten, wo ich auch gern und viel über Spiele rede.
Dein Twitter-Handle?
Auch Lotusan, @Lotusan, LOTUSAN.
Und wenn man dann YouTube-Kanal finden will?
Genau das Gleiche. Es ist youtube.com/Lotusan.
Ja, du hast gesagt, du redest nicht nur über Xbox, aber was hast denn du mit Xbox so am Hut?
Die Xbox ist meine Hauptplattform. Da zocke ich eigentlich alles drauf. PlayStation habe ich auch, nur für Exklusivspiele. Die Xbox ist meine primäre Plattform seit der 360. Und das lag eigentlich daran, dass Xbox mit der 360 alles richtig gemacht hat. Der Controller war perfekt, Xbox Live hat super funktioniert, die Spiele waren super. Und so ist das Gerät sehr schnell zu meiner primären Konsole geworden. Und dabei bin ich geblieben.
Hast du auch die erste Xbox gehabt?
Die erste Xbox hatte ich auch, nicht direkt zum Start. Die habe ich mir, ich glaube, 1-2 Jahre später gekauft. Auch nur, weil ich so ein Special Edition Nerd bin. Und die kam ja irgendwann in diesem transparenten grünen Design raus. Mhm. Und die musste ich einfach haben.
Hast du jetzt auch ein paar Konsolen oder Controller, so Special Editions jetzt noch? Oder ist das vorbei?
Ich habe für die Xbox tatsächlich, der letzte Special Edition Controller, den ich mir gekauft habe, war der Kay Diaz von Gears of War. War der noch von der Gears of War 4 war das, ne? Oder ist das der 5er?
Kay Diaz 5. Der weiße. Der.
Dieser hellgraue.
Ja, ja.
Was ich mir auch gegönnt habe, ist der erste Elite-Controller im Gears of War Design.
Der rote dann.
Genau. Mit dieser Lasergravur noch drin.
Ja.
Das Ding ist richtig. Ich benutze den ungern zum Spielen, weil dieser erste Elite-Controller hat ja auch das Problem mit den Griffen, dass der Klebstoff nicht so gehalten hat. Und ich möchte dieses Teil eigentlich gar nicht so richtig benutzen. Hin und wieder tue ich es noch, aber nicht so oft, wie ich gern würde. Aber wahrscheinlich öfter, als ich sollte bei dem Teil.
Das war der Grund, warum ich den nicht gekauft habe. Also ich kaufe mir zu viele Special Edition Normalcontroller. Allerdings nur, wenn sie zum Spiel sind. Also ich habe Gears of War, der normale in Rot, Gears of War 4, Gears of War 5, Cyberpunk, Sea of Thieves.
Oh, der ist schick.
Den habe ich auch später erst bekommen, als es eigentlich schon gar nicht mehr gab. Aber zum Normalpreis, das war ganz gut. Noch irgendeinen, den ich jetzt hier wahrscheinlich nicht... den von XO19, von der XO19-Messe.
Das schöne Ding.
Ja, den habe ich mir erst viel später gekauft. Also mein Problem war, ich wollte ihn damals direkt kaufen, aber den hast du, der war direkt ausverkauft.
Ja.
So, dann hätte ich also nach London fahren müssen zur Messe selbst. Da gab es den auch.
Das hat auch nicht funktioniert. Ich war ja da und ich habe auch keinen abbekommen.
Ach, du warst da?
Oh. Ja, ich war da.
Krass. Okay. Du hast ihn nicht bekommen, da?
Nein, ich habe überhaupt nichts bekommen. Auch das gesamte Merch war so schnell ausverkauft, es war einfach unmöglich. Ich hätte vielleicht direkt, als ich reingekommen bin, in den Laden rennen sollen, aber ich wollte unbedingt im Publikum sitzen für die Inside-Xbox-Folge. Deswegen war das mein erster Weg und ich konnte auch gerade noch so einen Platz abkriegen. Aaron Greenberg saß eine Reihe hinter mir.
Oh, cool.
Das war also nicht direkt hinter mir, sondern so schräg hinter mir, aber hat sich gelohnt. Aber dafür habe ich halt nichts mehr von dem Merch abbekommen.
Bist du dann extra nach London nur deswegen oder wegen was anderem?
Ich bin nur deswegen hingeflogen.
Hatte ich mir auch kurz überlegt und dann doch nie gemacht. Wie war's denn?
Es war super. Das sieht man auch, wenn man auf meinen Twitter-Kanal geht. Der angepinnte Tweet ist von der XO19. Da habe ich ein paar Bilder gepostet und es war super. Man konnte viel zocken, viele Sachen, die ich vorher auf The Gamescom schon gezockt hatte. Also, aber die Inside Xbox live mitzuverfolgen, es gab ein Foto mit Phil Spencer, konnte ich abstauben.
Oh.
Und auch ein bisschen Merch.
Oh.
Es gab halt auch ein Goodie-Bag und da war richtig viel geiles Zeug drin. Ich weiß gar nicht mehr, was alles drin war. Es waren verschiedene Pins drin. Richtig cool, ein Jahr Xbox Live, ein Jahr Game Pass Ultimate. Dann gab es so eine Controller-Halterung für xCloud, also für dein Smartphone. Und einen Rucksack, wo das ganze Zeug halt drin war. Es war richtig cool. Verpflegung gab es, so ganz komische Hotdogs, die waren nicht so cool. Aber ansonsten war es eigentlich, es war ein schöner Trip, hat sich gelohnt. Ich war für halt den Donnerstag und den Freitagvormittag noch da, hat sich gelohnt.
Das macht mich jetzt ein bisschen neidisch. Ja, weil bei mir war es nämlich so, ich bin also nicht hingefahren, habe auch gedacht, ja gut, dann guckst du halt dann einfach nur die Inside Xbox einfach so an. Dann war aber tatsächlich, also die X119 war die erste Xbox Mojo-Folge, auch wenn die quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit aufgenommen wurde. So, weil wirklich Werbung für Xbox Mojo habe ich erst im Mai gemacht und das war ja im November. Trotzdem hat die also kaum einer gehört, so, aber ich habe es halt gemacht. Und deswegen war so dieses XO19, verbinde ich deswegen mit der ersten Xbox Mojo-Folge. Ich glaube, ein T-Shirt habe ich gekriegt von XO19 und dann habe ich halt immer auf diesen Controller geguckt. Und irgendwie, und dann haben Leute den ja sehr schnell für 200 Euro verkauft, 180 Euro und so. Und das war mir das dann nicht wert. Und dann habe ich im Prinzip jetzt ein Jahr lang immer mal wieder eBay-Kleinanzeigen und so weiter halt durchforstet. Und irgendwann habe ich gesagt, ich hoffe, dass irgendeiner mittlerweile keinen Bock mehr hat. Also, dass er nicht mehr denkt, ich kriege dafür 200 Euro, sondern ich will ihn jetzt einfach loswerden. So, weil ihn kauft ja keiner mehr irgendwie. So, das, darauf habe ich ein bisschen spekuliert. Und dann habe ich halt, weiß ich, 120 Euro oder irgendwie sowas um den Dreh bezahlt. Was also auch mehr als der Normalpreis war, aber wo ich da dachte, okay, nicht dieser ganz utopische Supermondpreis. Der war halt noch verschweißt und alles.
Oh, cool.
Den habe ich auch zu meiner Sammlung dann hinzugefügt. Ich habe ihn tatsächlich noch gar nicht ausgepackt. Ich habe ihn noch verschweißt gelassen. Dass er in meinem Besitz ist, hat mir erstmal gereicht. Werde ich wahrscheinlich dann irgendwann auf Instagram auch mal den ganzen Controller mal fotografieren oder so. Und den Sea of Thieves habe ich eben auch über ein Jahr gesucht.
Das bereue ich auch, dass ich den nicht gekauft habe. Ich weiß, dass ich den noch einmal gesehen hatte bei einem Mediamarkt oder was, im Regal für den Normalpreis. Und da gab es den schon lange überall nicht mehr. Und ich habe ihn aber nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, warum nicht. Ich fand den cool und er hat halt nur 70 Euro gekostet. Aber ich habe ihn nicht mitgenommen.
Das ging mir, ich habe es bei dem gehabt, beim Sea of Thieves Controller, den ich übrigens dann, ich glaube, vor einem Jahr habe ich mir den gekauft. Und zwar auf Rebuy. Ich habe es auf gut Glück da gekauft. Die haben es dann angeboten mit wie neu. 80 Euro. Dann habe ich es einfach gekauft. Weil ich gesagt, was kann ich verlieren? Der wird überall bei eBay teurer verkauft. Der war also Originalverpackung, alles drum und dran. Die Verpackung nicht beschädigt. Der Controller, kein Kratzer dran und nix. Und ich habe gedacht, Also ich saß wirklich sehr ungläubig vor diesem Paket und dann habe ich gedacht, okay, gut, 80 Euro, alles klar. Vielen Dank, hätte ich nicht mehr gedacht, dass ich den kriege. Und ähnliches war es ja bei Minecraft-Controller, den ich irgendwann auch mal im Mediamarkt irgendwo im Laden gekauft gesehen habe, so in den Händen gehalten habe und dann gesagt habe, ach ja, Minecraft-Controller. Ja, das sieht bestimmt ganz cool aus. Ich bin nicht der größte Minecraft-Spieler, aber hey, bestimmt cool. Will ich ihn mitnehmen? Nee. Und dann hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der halt auch limitiert ist und dann auch relativ schnell weg war und dann auch für über 100 Euro weggeht mittlerweile. Und, ja, den habe ich dann auch dann später bei einem anderen Laden doch nochmal, als ich den nochmal gesehen habe, einfach mitgenommen. Und so mache ich es jetzt auch mittlerweile bei den meisten Controllern. Aber ich habe halt, wir hatten ja letzte Woche darüber geredet, dass jetzt hier dieser rote Controller vorgestellt wurde und so. Ich kaufe mir eigentlich nur von Spielen. Wenn jetzt irgendwie ein Halo Infinite Controller rauskäme, würde ich mir den wahrscheinlich kaufen.
Wird mit Sicherheit kommen.
Ja, denke ich auch. Aber wenn jetzt irgendwie noch ein roter kommt oder ein goldener oder was weiß ich, die sind mir alle eigentlich ziemlich egal. Ich kann es irgendwann auch nicht vertreten, wenn hier auf einmal 30 Controller rumstehen.
Ja.
XO19. Ey, ich bin echt neidisch. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Deswegen bist du ja eigentlich wegen der Reise schon absolut alleine deswegen qualifiziert, hier Gast zu sein. Warst du auch bei der Gamescom?
Ich bin eigentlich nicht wirklich jedes Jahr da, aber eigentlich jedes Jahr. Ich war, glaube ich, 17, 18, 19 da und davor war ich 2 Jahre nicht da und dann immer mal so, mal so. Aber ich versuche jetzt eigentlich immer wieder jedes Jahr hinzufahren. Dieses Jahr oder letztes Jahr ging es ja leider nicht. Mal schauen, wie es dieses Jahr aussieht. Also wenn dieses Jahr Gamescom ist, bin ich auf jeden Fall wieder da.
Ich war bei einer. 2011, da war ich da. Und ich bin gerade erschaudere, wenn ich mir daran vorstelle, dass es jetzt 10 Jahre her ist bald. weil das gefühlt immer noch so, oh ja, das war ja gerade erst. So irgendwie, ja, da war ich da. Ja, und 2019 hatte ich auch überlegt, und das lag daran, dass ich glaube, Fanfest gibt es ja immer.
Oh ja, da war ich übrigens auch. Xbox Open Doors oder so hieß das. Da habe ich, da war ich auch, bin ich hingegangen. Die haben da Bleeding Edge gespielt. Es waren noch ein paar Leute von Xbox Dynasty da, habe ich gesehen. Ansonsten hier Maxi Gräfer da und hat mit Bleeding Edge gezockt. War ganz nett eigentlich.
Die hatten aber auch an dem Gamescom-Wochenende, haben sie irgendwie gesagt, seit bis 16 Uhr oder so, irgendwie bei dem und dem Restaurant. Und dann ist da Rod Ferguson von The Coalition und Aaron Greenberg und so Meet and Greet. War ich kurz davor, einfach hinzufahren. Und dann kamen da doch Termine dazwischen. Das war auch das Jahr, glaube ich, wo Hideo Kojima da war, auch Autogrammstunde gegeben hat. Und Hideo Kojima und Rod Ferguson, der jetzt nicht mehr bei Xbox ist, der ist jetzt bei Blizzard. Das waren so die beiden Gründe, wo ich dachte, fährst du jetzt spontan nach Köln oder nicht? Und dann ging es dann doch irgendwie leider nicht. Und deswegen, cool, dass du da warst. Das, vielleicht gehe ich ja auch irgendwann mal hin, wenn dieser Podcast riesengroß wird. Und dann habe ich nicht nur ein Xbox Mojo Kissen, sondern auch noch ein T-Shirt oder irgendwie sowas, damit mich dann jeder da irgendwie erkennt. Du, ich habe es eben richtig verstanden. Du hast ein Foto mit Phil Spencer.
Ja. Kannst du dir auf meinem Twitter ansehen. Das ist der angepinnte, gleich der erste Tweet.
Wie klein ist Phil Spencer?
Warte. Er ist ein Tick kleiner als ich gewesen. Ich bin 1,83. Also würde ich schätzen, warte, lass mich kurz das Foto angucken. Ja, ich würde sagen, vielleicht 1,75 oder ein Tick größer.
Ja, aber um den Dreh, okay.
Er steht auch ein bisschen schief da. Also.
Ja, ich habe mich das mal gefragt, weil ich ihn spontan immer als keinen großen Menschen gesehen habe, weil ich kenne ja genug Fotos, wo er neben anderen Leuten steht und dann immer so gedacht hat, na, groß ist er nicht. Ich wäre 1,87, 1,88.
Nee, so groß ist er nicht.
Aber das ist cool, so ein Foto. Siehst du, wegen sowas. Das ist. Ich finde überhaupt nett, dass sie das überhaupt machen.
Er stand da auch lange und ich war auch ganz zum Schluss dran. Ich war der Letzte oder Vorletzte, der noch ein Foto bekommen hat. Ja, man hat ihm das auch angesehen, dass er wohl fertig war.
Ja, ich glaube, wollen viele dann ein Foto von dem mit dem haben.
Die Schlange war ewig lang. Eine Weile konnte man sich gar nicht mehr anstellen. Und dann habe ich mich da aber doch noch irgendwie da reingequetscht. Musste sein. Es musste einfach sein.
Also einer der Gründe, warum ich jetzt hier diesen Xbox Mojo Podcast gemacht habe und mich immer mehr für Xbox interessiere, ist, dass man irgendwie ich den Eindruck habe, dass so dieses Community-Ding für die relativ wichtig ist. Eben auch mit diesen Fanfests, die sie machen und hier kommt hier vorbei, kommt da vorbei und redet mit dem und ihr seid Teil hier Xbox-Familie und so, dass das für mich so sehr offen wirkt. Ich selber aber noch nie bei so einem Event dabei war.
Ja, auf jeden Fall.
Das sind andere Verschlossene, andere Unternehmen. Von daher cool, ja, das war doch mal eine schöne Einleitung. Es ist in der Tat so, dass so langsam... Ja, komm, erwacht die Branche, sage ich jetzt mal so. Denn so hier und da kommen jetzt mal ein paar Neuigkeiten und das wird die nächste Woche sicherlich wieder mehr werden. Ja, leider ist eine News ein Spiel, was vom letzten Jahr ist. Und ich wollte eigentlich gar nicht mehr so viel über dieses Spiel reden, weil da haben wir, wie gesagt, eine ganze Folge zugemacht. Es geht um Cyberpunk 2077. Am Anfang der Woche hat CD Projekt Red ein Video veröffentlicht, wo sich der CEO Marcin Iwinski sich ja so ein bisschen versucht hat zu erklären, was alles schiefgelaufen ist, sich entschuldigt hat, bisschen dem Qualitätsmanagement so den schwarzen Peter hingeschoben hat und dann haben sie noch eine Roadmap vorgestellt, wo sie sagen, so geht's jetzt weiter. Und im Prinzip sind das ganze Frühjahr sind Patches geplant, Bugfixes, dann soll Ende des Jahres erst die Next-Gen-Fassung kommen. Und zwischendurch noch Content-Patches. Was hast du denn zu dem Video gesagt?
Die Roadmap an sich. Gut, dass sie ihren Fokus auf Patches legen. Dass das Next-Gen-Upgrade jetzt erst Ende des Jahres kommt. Ich weiß nicht. Es ist mir zu spät. Ich finde, es ist zu spät. Ich kann es natürlich verstehen. Wie gesagt, primär sollte der Fokus jetzt auch auf Bugfixes liegen. Aber ich meine, Ende nächsten Jahres oder Ende diesen Jahres hat das Spiel auch jeder durch, der es durchspielen wollte. Also ich werde mich kein zweites Mal ransetzen. Content-Patches könnte ich sogar, könnte ich darauf verzichten, zugunsten der Next-Gen-Variante.
Ich war auch etwas überrascht, dass das erst im Herbst kommt. Ich hätte tatsächlich so auf Frühjahr getippt.
Ja.
Für mich zeigt es erstmal ganz klar die Probleme, die das Spiel hat. Ich werde es dann natürlich spielen, weil ich es ja nicht gespielt habe. Ich bin ja einer, der das Spiel sich hat zurückerstatten lassen. Also ich hab keinen Bock auf das Spiel, ganz ehrlich. So mit dem, was ich in den letzten Wochen alles gehört und gesehen und gelesen habe, habe ich erstmal gar keine Lust mehr auf das Spiel. Werde es dann der Vollständigkeit halber durchspielen. Es wird aber auch im Herbst nicht mein Fokus sein, weil im Herbst, weiß ich nicht, Halo Infinite kommt da und es wird noch irgendein anderes großes Spiel kommen. Also dass ich jetzt, vielleicht kommt ein Zelda Breath of the Wild, was weiß ich. Dann werde ich jetzt nicht sagen, oh ja, Cyberpunk kommt noch. Ich werde Cyberpunk irgendwann durchspielen, aber aufgrund dessen, was da jetzt die letzten Wochen passiert ist und die Firmenpolitik und wie die sich da manchmal geben, ist mein Fokus so ein bisschen weg. Und ich hatte auch das Gefühl, dass über Cyberpunk eigentlich kaum noch einer geredet hat. Also so irgendwie bis auf diese Woche, wo uns nochmal zwei News dazu kamen. Aber es kam, es gab einen kleinen Aufschrei, es gab trotzdem gute Verkäufe und dann ging es wieder. Und dann kam am Ende der Woche der Videospieljournalist Jason Schreier hatte da einen von Bloomberg einen Artikel veröffentlicht, wo er mit 20 aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von CD Projekt Red über die Entwicklung von Cyberpunk 2077 gesprochen hat. Ich möchte da jetzt nicht alles aufdröseln. Der Artikel ist dann in den Shownotes verlinkt. Ich habe ein paar Zitate mir angeguckt, dass der ehemalige Audioprogrammierer irgendwie gesagt hat, er wusste, dass es nicht gut ausgehen würde. Er wusste nur nicht, dass wie desaströs es werden würde. Im Prinzip steht dann da ja auch drin, dass die Mitarbeiter schon lange gesagt haben, das klappt nicht bis 2020. Und dann sinngemäß dann die Chefetage gesagt hat, wir haben Witcher 3 hingekriegt, wir kriegen auch das hin.
Genau.
Auf Teufel komm raus, letztendlich, das Spiel muss noch 2020 erscheinen, wegen Weihnachtsgeschäft und so weiter und so fort. Deswegen, wenn man das jetzt liest, fand ich dann doof, dass er dann ein paar Tage vorher dem Qualitätsmanagement so einen mitgegeben hat. Warum das Spiel erschienen ist, das liegt ja nicht am Qualitätsmanagement, das liegt ja an der Geschäftsführung. Die haben am Ende gesagt, wir hauen das Spiel raus.
Genau, die haben überhaupt keine Ahnung von dem Status gehabt. Die wussten überhaupt nicht, was dazugehört. Wie du schon sagtest, er hat es ja gesagt, Zitat, wir haben The Witcher 3 gemacht, wir bekommen das schon irgendwie hin. Und das, ich meine, die haben mit der Programmierung wohl erst 2016 richtig angefangen. Die Engine wurde entwickelt, während das Spiel schon entwickelt wurde. Das kann doch nicht gut gehen. Da steht ja auch drin in dem Interview oder in dem Artikel, dass als der Release-Termin April 2020 bekannt gegeben wurde, haben das alle Entwickler für einen Witz gehalten. Keiner hat das für ernst genommen. Also das Management, die Chefetage, die Leitung hatte offensichtlich keine Ahnung oder auch kein. Wobei, natürlich hatten sie Ahnung. Weil wenn sie keine Ahnung gehabt hätten, dann hätten sie ja auch Konsolenversionen zum Test freigegeben. Aber das haben sie natürlich nicht, wie wir wissen. Es wurde für Reviews wurden keine Konsolenversionen rausgegeben. Was bedeutet, die wussten, was der Zustand des Spiels ist. Und trotzdem haben sie auf den Release gepusht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Ja, also das ist alles. Ich meine, hier kommt noch dazu, dass dann geklagt wird über die Überstunden, dass Leute, die gesagt haben, wir möchten keine Überstunden machen, dass dann die Teamleiter gesagt haben, okay, du musst keine Überstunden machen, dafür muss dein Kollege die jetzt machen, so ungefähr. Mhm. Also, dass du da wieder einen Druck aufgebaut wirst, dass du natürlich auch lieber sagst, na gut, dann mache ich auch welche. Und insgesamt hat irgendwie CD Projekt Red bei mir total viel Kredit verloren.
Ja.
Weil man muss einfach mal ganz klar sagen, die haben jahrelang auch zu Recht auf ihr Good Guy-Image hingearbeitet, sie haben es erfüllt und sie haben damit aber auch Werbung gemacht. Also sie haben ja auf diese Welle geritten mit wir sind die Guten.
Ja, unser Next-Gen-Upgrade gibt's umsonst, zahlen könnt ihr bei anderen.
Richtig, und wir machen keinen Crunch. Ich meine, CEO hat ein Jahr vorher gesagt, wir machen keinen Crunch und dann haben sie doch Crunch gemacht und so weiter. Wenn dann halt jetzt so ein bisschen das Traumschloss einstürzt und man halt feststellt, wir sind halt nicht nur die Guten, wir sind halt so wie viele andere Unternehmen. Wir sind einfach nur ein Unternehmen und wir haben viele Fehler gemacht. Ja, dann bröckelt halt. Und ich hoffe einfach auch, dass es bei vielen Journalisten ein bisschen bröckelt, dass die dann beim nächsten Spiel ein bisschen kritischer hinterfragen. Damit so eine Sache, wie du eben gesagt hast, mit wir geben keine Reviews raus. Oder in dem Artikel wurde ja auch gesagt, dass die 2019er Demo.
Ach ja, eine komplette Fake-Demo, ne? 2018er Demo, ja.
Genau, 18 war das, ja. Das war eine Fake-Demo. Das heißt, die haben da was zusammengebastelt, was aber mit dem Spiel nichts zu tun hatte, weil diese Spielmechaniken zu dem Zeitpunkt gar nicht funktioniert haben. Da habe ich direkt an Killzone 2 gedacht, als das damals als CGI-Trailer gezeigt wurde und die gesagt haben, nee, ist alles Echtzeit. Das war ja dann nicht der Fall. Das kommt halt jetzt alles nach und nach aus. Und es ist, wie gesagt, wenn das EA gewesen wäre oder Activision oder so, wäre der Aufschrei noch ein bisschen größer gewesen. Hier hat es so ein bisschen den Spielerliebling getroffen. Und, das ist auch der Grund, warum viele das noch sehr verteidigt haben und teilweise immer noch verteidigen, weil die sagen, ja, so schlecht ist das Spiel ja auch gar nicht. So, hat ein paar Macken und so, aber eigentlich, aber mir geht's um das Ganze drumherum. Und das finde ich halt nervig. Und dieser Artikel hat es noch ein bisschen bestätigt. Und mir wäre es lieber gewesen, wenn sie einfach gesagt hätten, von mir ist die Roadmap zeigen uns gut und einfach sagen, okay, wir haben Fehler gemacht, wir arbeiten dran. Fertig.
Ja.
Weil die sollen jetzt zeigen, die sollen nicht mal labern, sondern die sollen jetzt zeigen, dass sie wirklich wieder besser sein können. Die wollten zu viel in zu kurzer Zeit und auf Systemen, wo es nicht hätte laufen sollen. Und es hätte 2021er Release und wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn man gesagt hätte, nur für Next Gen und nur für PC und fertig.
Also ich weiß auch nicht, die Frage ist, die wussten ja, in welchem Zustand das Spiel ist. Und die wussten ja auch, was auf sie zukommt, wenn sie es, ich meine, da kann keiner so dumm gewesen sein, dass er sich nicht ausgerechnet hat, was da auf die zukommt, wenn sie das Spiel trotzdem releasen. Die Frage ist, das klingt ja schon sehr verzweifelt, von wegen, okay, Kacke, uns fehlt die Kohle, das Spiel muss raus. Egal was dann, weil wer gibt sein hart erkämpftes Image, das, ich meine, die hatten ja eine wirklich super Reputation. Wer gibt das auf, wenn er nicht wirklich muss, mit so einem Kack-Move? Du hörst ja auch viel in sozialen Medien und überall, die Gier hat überwogen. Ich glaube aber nicht, dass es Gier war. Weil so gierig kann man nicht sein, dass man für kurzfristige Profite seine langfristige Reputation und damit am Ende natürlich auch langfristige Profite einfach über Bord wirft.
Ich glaube, das gibt's schon.
Aber ich meine, das ist ja deren Studio. Wenn das jetzt einfach irgendein CEO, ein eingestellter CEO wäre, dann dem, der einfach sagt, okay, dann feuert mich nach mir die Sinnflut, ich nehme trotzdem meine 10 Millionen mit und gehe woanders hin. Aber das, ich glaube, dass es da ja nicht so der Fall ist.
Dazu muss man aber auch sagen, trotz der Rücksendegeschichten gab es Rekordverkäufe. Ich gehe davon aus, dass, wenn der Quartalsbericht kommt, sehr positiv sein wird. Ja, und man muss auch sagen, dass, ich weiß jetzt nicht, wie er aktuell ist, aber nach der Aussage von dem CEO, von diesem Entschuldigungsvideo, ist der Aktienkurs um 6% gestiegen.
Genau.
So, und im Zweifel ist es halt auch so, wenn die Zahlen am Ende stimmen, dann sind die auch erstmal wieder zufrieden. Dass es langfristig Probleme geben kann, sehe ich genauso. Deswegen finde ich tatsächlich, das ganze Cyberpunk-Thema ist einer der größeren Skandale der letzten, weiß ich nicht, 5 Jahre, auf jeden Fall, vielleicht länger.
Ja, es sind ja schon viele, viele Spiele in den letzten Jahren in einem wirklich schlimmen Zustand gelauncht. Aber noch nie wurde irgendein Spiel aus irgendeinem Store entfernt.
Und ja, ich glaube tatsächlich, dass irgendwann Cyberpunk ein gutes Spiel wird, also so vom Umfang. Und wahrscheinlich, wer das dann im Herbst zum ersten Mal spielt, der wird sagen, ist doch ganz cool und so. Die brauchen jetzt wieder ein Witcher 4 quasi, so in der Hoffnung. Genau wie jetzt im Prinzip wie bei BioWare. BioWare, es sitzt da jetzt keiner da und sagt, oh, ich bin sehr gespannt, wie das End vom Next wird. Dann sagen eher alle, okay, die wollen End vom noch retten. Gut, viel Glück. Die Leute sitzen da, ich bin gespannt, wie das nächste Mass Effect wird. Wir haben ja den Trailer gesehen vor ein paar Wochen. So, und hier wird es genauso sein, dass dann die Leute, dass CD Projekt Red dann mir mit Cyberpunk retten, was zu retten ist. Das halt in so einen Zustand bringen, dass man das nicht mehr peinlich ist an der technischen Seite. Mein Ding ist halt, die DLCs von Witcher 3 waren alle sehr gut.
Ja.
Das haben andere hätten das als Einzelspiele quasi verkauft. Vielleicht machen die sowas auch für Cyberpunk. Theoretisch. Ja, praktisch sage ich aber, es liegt so viel im Argen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass da jetzt im Mai ein DLC rauskommt im Stile von irgendwie einem der ersten beiden Witcher-DLCs. Und dann alle sagen, oh Gott, das ist super, sondern das werden ein paar Quests sein und fertig. Und ich glaube einfach die Basis. Witcher 3 war auch verbuggt am Anfang. Aber ich glaube tatsächlich, da war die Basis insgesamt besser. Ich höre ja nicht nur, es gibt technische Fehler, es gibt ja, das Gameplay ist nicht so wie angekündigt. Du hast nicht ganz so viele Freiheiten, wie sie mal erzählt haben. Das mit dem Fahren ist nicht so gut. Die Stadt ist doch ein bisschen mehr Kulisse. So.
Ja.
Es gibt durchaus ein paar andere Probleme noch. Nicht nur ein paar Bugs.
Ich muss auch sagen, ich spiele es ja auf der Series X und ich bin relativ bugfrei. Ich habe bisher 2 Bugs erst gesehen. Gut, ich habe auch nicht allzu viel Spielzeit, aber es läuft halt auf der Next Gen läuft es, soweit ich weiß. Also bei mir läuft es rund, ne?
Es ist mittlerweile scharf. Also mein Problem war ja mit der Series X-Version tatsächlich, also dass ich das furchtbar unscharf hatte. Das hatten sie, glaube ich, nach einer Woche gab es ja mal einen Patch, der es ein bisschen schärfer machen sollte, aber es war mein 4K-Fernseher.
Ich muss auch sagen, ich habe da später nicht mehr so drauf geachtet. Ich habe mich dann einfach im Spiel verloren. So nach einer Weile gucke ich auch nicht mehr auf Grafik, egal welches Spiel das ist. Am Anfang war es schon ziemlich unscharf, ja. Es ist mir später nicht mehr aufgefallen. Also ich habe auch ein paar Effekte in den Optionen ausgestellt, wo ich gehört hatte, das soll dabei helfen. Vielleicht ist es deswegen an sich auch schon schärfer geworden.
Das soll jetzt für längere Zeit hoffentlich ja, zum Thema Cyberpunk gewesen sein. Es gab ein paar mehr News in dieser Woche. Lucasfilm ist ja wieder da, zumindest als Label, noch nicht als Studio. Und die haben dann aber, nachdem ich die letzte Folge aufgenommen hatte, dann noch mal ein paar Sachen angekündigt. Zum einen wird EA keine, also die Lizenz, die, also anders gesagt, EA hat bis 2023 die Star Wars Marke exklusiv. Das gab ja genug Ärger, dass sie dann daraus zu wenig gemacht haben, 2-3 Spiele eingestellt haben, viele nicht in der Qualität, wie man sich das gewünscht hätte. Es gab quasi noch nie so wenig Star Wars Spiele wie in den letzten 7 Jahren. Tatsächlich, habe ich nachgeguckt. Es gab zwischen 2000 und 2010 gab es 45 Star Wars Spiele. Ist verrückt.
Echt?
Wenn du wirklich mobile und alles, wenn du alles mit reinnimmst, was es so an Systemen gibt, zwischen 2000 und 2010 45 Star Wars Spiele. Querbeet durch 3DS, DS, also wirklich alles einfach nur aufgelistet, wo der Name Star Wars draufsteht. Von 2013 bis 2020 waren es um die 9. 9 sind es gewesen. Ja, und da sind dann schon die Lego Star Wars mit dabei. Also, und sogar noch so 2-3 Mobile Dinger. Noch nie so wenig Star Wars Spiele. Und im Prinzip hat sich EA auch erst so ein bisschen gefangen 2019 mit Star Wars Jedi Fallen Order und dann im letzten Jahr mit Star Wars Rogue Squadrons. Das waren so die ersten beiden guten Spiele von denen, und das, wenn gefühlt der Vertrag bald ausläuft. Und deswegen fand ich schon mal gut, dass der nicht verlängert wird. Ich finde es aber auch genauso gut, dass auch gesagt wurde, dass man mit weiteren EA-Spielen plant. Das heißt, sie können wahrscheinlich hier Fallen Order 2 und 3 machen. Vielleicht auch noch andere Spiele. Gleichzeitig arbeitet aber Ubisoft zusammen mit Massive Entertainment, das sind die von The Division 1 und 2, an einem neuen Star Wars Spiel, und zwar ein Open World Star Wars Spiel, was dann wahrscheinlich nach 2023 kommt. Gehe ich jetzt mal davon aus, es wurde kein Termin genannt. Was sagst du denn da so zu diesen ganzen Star Wars Geschichte, die da jetzt sich ein bisschen geändert hat?
Ja, ich finde es okay, dass der Exklusivdeal fällt. Ich hatte ehrlich gesagt kein Problem mit Battlefront 2. Ich fand's super.
Das war das Problem. Das waren diese ganzen Microtransactions und
ja,
so.
Ja, genau. Da hieß es ja Pay to Win.
Da gab es so einen Riesenskandal irgendwie, genau. Sowas.
Es hieß Pay to Win, wobei ich bis heute nicht glaube, dass es wirklich Pay to Win war, weil, naja, ich habe hauptsächlich den Starfighter Assaulter gespielt und ich war eigentlich immer in den Top 3. Also ich war immer einer der besten Spieler und ich habe abgesehen vom Kaufpreis nicht einen Cent in das Spiel investiert und ich habe halt gesehen, dass andere es machen. Ja, man hat schon sich Vorteile erkaufen können, aber die haben nicht so reingehauen, dass man wirklich von Pay-to-Win reden kann, finde ich. Das Spiel an sich, ich fand super. Ich habe es lange und ausgiebig gespielt und Jedi Fallen Order war natürlich auch super. Das erste Battlefront habe ich auch eine Weile gezockt, war aber ja, nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Battlefront 2 war halt um Längen besser. Und Star Wars Squadrons, ja, damit bin ich nicht so warm geworden. Das, was hauptsächlich daran liegt, dass nur eine Cockpit-Perspektive da war. Ich verliere die Orientierung bei sowas. Ich bin damit nicht klargekommen. Und ich habe es wirklich lange versucht. Ich habe mir diese 10-Stunden-Trial runtergeladen und ich habe, glaube ich, 3 Stunden nur auf dem Übungsgelände verbracht, nur um mit der Steuerung klarzukommen. Aber jedes Mal, also steuerungstechnisch bin ich klargekommen, aber wenn sobald Gegner da waren, ich habe nichts mehr auf die Reihe gekriegt und deswegen musste ich das, ich hatte mich auf das Spiel gefreut, aber ich musste leider ablehnen dann.
Die letzten Level sind nämlich sehr relativ schwierig. Also der Schwierigkeitsgrad, also der steigt schon am Ende sehr an, weil dann fliegst du durch Asteroidenfelder und was weiß ich nicht alles. wo du dann sagst, das ist aber jetzt da noch ein Zerstörer, da noch das, da noch jenes. Und dann ist es tatsächlich besser, wenn man am Anfang nicht so klarkommt und zu sagen, nee, dann lieber nicht.
Ich weiß noch nicht, wie gut es angekommen ist. Es war relativ zügig. Ich glaube, 2 Wochen nach Release war es schon für 40% off im Angebot.
Ich glaube nicht, dass es ein Verkaufserfolg ist.
Nee. Also ich habe mir auch gedacht, ich warte dann halt. Im Online-Multiplayer hätte ich nichts auf die Reihe bekommen in der Steuerung. Also ich würde es mir für die Kampagne höchstens besorgen und da habe ich dann gedacht, da kann ich darauf warten, dass es in EA Play kommt.
Ja, und das jetzt Ubisoft und Massive Entertainment, was im Star Wars Bereich machen?
Ja, da will ich nur hoffen, dass es kein Star Wars The Division wird. Singleplayer, okay. Ne? Was mir aber gefallen würde, ist, also wenn diese Star Wars Lizenz wieder in der freien Wildbahn ist und jeder sich eine besorgen kann, dann hoffe ich mir aber, dass wir vielleicht noch ein Knights of the Old Republic 3 bekommen.
Ja, ja.
Das wäre doch mal was.
Ja, das ist in der Tat so. Wobei, entweder willst du ein BioWare machen, das wäre EA, oder es macht Obsidian, die den zweiten Teil gemacht haben.
Dann lieber Obsidian.
Obsidian soll, hab ich getweetet? Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt oder getweetet habe, wo ich dann gesagt habe, am besten macht Obsidian einfach Fallout New Vegas 2, Knights of the Old Republic 3, The Outer Worlds 2 und dann dürfen sie noch ein bisschen About machen. Ja, aber im prinzipiell ist das mein Wunsch gewesen, weil jahrelang wurde immer die Lizenz mehr oder weniger so pro Spiel vergeben. Wer eine gute Idee hatte, durfte ein Spiel machen oder so. Und ich hatte immer gehofft, dass Disney das mal irgendwann einsieht, dass das halt echt ein Fehler war, das 10 Jahre lang die Lizenz zu vergeben. Die haben ja viele Star Wars Filme jetzt gemacht. Aber selbst die 3 Hauptfilme sind 3 Filme ohne Spiele. Ja, außer Lego Star Wars. Ja, und dass es überhaupt Filmreleases gab und es gab kein Star Wars Spiel in dem Herbst. Also noch nicht mal nicht so den Film, sondern überhaupt kein Star Wars Spiel. Das hat halt Disney nicht gefallen. Also das haben wir damals schon gesagt. Das ist halt auch der Fehler von unseren Square Enix Avengers Freunden, dass die das Spiel halt dann machen, wenn Avengers schon längst nicht mehr im Kino ist. Ist dann halt ein bisschen suboptimal. Und bei Star Wars war es halt auch so. Und es ist ja im Prinzip so, dass Disney jetzt im letzten Jahr gesehen hat, wir haben ein Problem, wenn so eine Pandemie ist, dann gehen die Leute nicht mehr ins Kino und Freizeitparks sind auch eher nicht mehr geeignet. Gleichzeitig wächst die Spielebranche wie verrückt. Und Streaming auch, da sind sie ja aktiv. Dann haben sie wahrscheinlich mal irgendwann gesagt, also Videospiele sind vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Vielleicht machen wir da wieder ein bisschen mehr und ja, vielleicht liegt dann da so ein bisschen auch die Wurzel, dass sie das jetzt künftig ein bisschen anders machen.
Ja, was mir auch noch gut gefallen würde, wäre ein Spiel zu Mandalorianer.
Ja, sowas. Das hätte es früher gegeben.
Die Serie hat mir extrem gut gefallen.
Du hättest auch, hat auch letztens einer, irgendeiner hat das auch geschrieben, du hättest ein Jedi Ghost of Tsushima mit Jedis machen können. So irgendwie, dass du als einsamer Jedi da irgendwo rumläufst und durch so eine Open World und dann so Schwertduelle gegen andere Jedis hast oder irgendwie sowas. Also gibt dir genug Möglichkeiten. Und Mandalorianer würde sich auch gut anbieten für so Actionspiele, so Aufträge erledigen. Mal gucken, aber auch da ist halt so ein bisschen erst nach 2023 kommen dann die ganzen anderen neuen Spiele wahrscheinlich. Ähnlich lange werden wir wahrscheinlich es wurde kein Datum genannt, aber die haben halt Lucasfilm nicht nur Star Wars vergeben, sondern sie haben zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie lange, die Indiana Jones Lizenz vergeben. Und zwar an Bethesda und Machine Games, die ja bekannt sind durch die Wolfenstein-Reihe. Die arbeiten jetzt am neuen Indiana Jones. Was hast du denn dazu gesagt?
Das ist sehr geil. Ich liebe Indiana Jones, also alle 3 Teile. Und ja, es gibt nur 3 Teile. Und ein neues Spiel, aktuelle Technik. Super, ich freue mich drauf. Ich habe zwar bisher, wie gesagt, wir wissen noch nicht, was es ist und keine Ahnung, aber ich freue mich drauf und es muss einfach gut werden.
Du gehst wahrscheinlich auch wie fast wieder davon aus, dass es ein Third-Person-Spiel wird?
Ich denke mal, es wird. Ich meine, wann hatten wir das letzte Mal ein gutes Indiana-Jones-Spiel? Ich meine, die besten Indiana Jones-Spiele der letzten Jahre war Uncharted.
Ja, es ist tatsächlich das, das Indiana Jones auf der original Xbox, das auch im, das kann man per Abwärtskompatibilität auf der Xbox Series X spielen. Das ist tatsächlich das letzte Indiana Jones Spiel, was kein Lego Spiel ist. Und das ist jetzt auch 17, 18 Jahre oder so auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, wann das jetzt genau erschienen ist. Ja, wird Zeit, wie du sagst. Und im Prinzip müssen sie in Anführungszeichen nur so eine Mischung aus Tomb Raider und Uncharted machen.
Ja.
In dem Trailer hat man dann zumindest gesehen, dass das Spiel wahrscheinlich 1937 spielen wird, dass es in Rom spielen wird, wahrscheinlich, also zumindest Rom ein Schauplatz sein könnte. Karte vom Vatikan hat man gesehen. Man hat gesehen, dass da irgendwie Bücher Forbidden Stones und Ancient Circles, also das waren die Bücher, die da rumstanden. Ja, und dann wird ja jetzt schon spekuliert, deswegen, was denn da irgendwie so Thema sein wird. Ja, aber allein, dass es 1937 spielt, fand ich schon mal ganz gut. So, also dass sie jetzt nicht gesagt haben, das spielt wie den Film, den es nicht gibt, in den 60ern oder irgendwie sowas, oder dass man sagt, jetzt zeigen wir einen alten Schwanz in den 70ern oder irgendwie so, sondern dass das halt wieder davor spielt. Und ja, Machine Games macht gerne Spiele, wo man Nazis tötet.
Ich hoffe nur, dass sie nicht einen First-Person-Shooter draus machen.
Es gab irgendwie ein Spiel, was tatsächlich so eine Art Uncharted im so ein bisschen im Ego-Perspektive sein soll. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, tatsächlich. Ich denke auch, Third-Person-Ansicht wäre das naheliegendste. Ich gehe davon aus, dass das Spiel tatsächlich nicht exklusiv für Xbox sein wird. Bethesda wird ja Anfang des Jahres ein Xbox-Studio sein, Machine Games auch. Und der Vertrag wurde vorher abgeschlossen. Ich gehe stark davon aus, dass das Spiel Multiplattform sein wird und dass das Beste, was man machen kann, vielleicht kriegt man einen Game Pass-Deal, dass man das am ersten Tag im Game Pass haben wird.
Ja, ich weiß nicht. Am Anfang bin ich davon ausgegangen, das wird auf jeden Fall exklusiv. Warum sollte es auch nicht? Mittlerweile, wie du schon sagst, der Deal wurde vorher abgeschlossen. Man weiß nicht, was Teil dieses Deals war. Es kann aber auch sein, dass, ich meine, Disney ist nicht abgeneigt gegen Exklusivdeals. Ne? Spider-Man ist auch exklusiv auf der PlayStation.
Also es spielt wohl definitiv mit eine Rolle, dass Disney gerne Spider-Man in ihren Filmen wieder haben möchte. Und da hat ja Sony die Verträge. Und dann hat man da wohl was gedreht. Ihr kriegt für die Filme, und wir dürfen für Spiel. Deal.
Okay, das kann sein.
Also deswegen, das würde ich nicht, also ich würde das also allein wegen dieser ganz besonderen Rechte-Situation, die es bei Spider-Man gibt, weil Disney mal vor Jahren so blöd war, um die Rechte abzugeben, würde ich das nie als Beispiel nehmen.
Ja.
Sollte jetzt ein X-Men-Spiel oder was weiß ich, irgendeine andere Marvel-Marke auf einmal exklusiv sein für Sony oder für einen anderen, dann vielleicht. Ich meine einfach nur, noch reicht mir Spider-Man nicht so als Beispiel. Das meinte ich damit.
Nee, aber anfangs bin ich halt davon ausgegangen, dass es komplett exklusiv sein wird. Also zumindest Xbox-Ökosystem, womit man ja eigentlich auch nicht exklusiv auf einer Plattform ist. Mittlerweile aber, ja, man weiß nicht, was Teil der Verträge ist. Die wurden vorher abgeschlossen. Man weiß nicht, was Disney dazu sagt. Also ich bin mittlerweile nicht mehr sicher, ob es exklusiv ist. Ich bin mir sicher, und das könnte natürlich auch, ich meine, Phil Spencer weiß, dass das Spiel existiert, der wusste es auch, bevor er Bethesda gekauft wurde. Das könnte natürlich auch einer der Gründe sein, weswegen er sagt, wir entscheiden das von Fall zu Fall.
Als Phil Spencer hat ja auch mit Todd Howard und Pete Hines einen Videopodcast quasi gemacht, als Bethesda im September übernommen, also angekündigt wurde, dass man sie Bethesda übernehmen wird. Und da saß der Todd Howard, der übrigens Executive Producer sein wird vom neuen Indiana Jones, ja in seinem, ich weiß nicht, Büro oder was weiß ich. Und ich habe damals das Ding geguckt und ich habe auch mal Pause gemacht, nur um zu gucken, was der im Schrank stehen hat. Und das habe ich damals einfach nur gemacht, um zu wissen, ja, was hat der im Schrank stehen? Endlich. Ja, also jetzt nicht, weil ich da irgendwelche Geheimnisse entdecken wollte, sonst hat mich interessiert. So, und dann habe ich so gesehen, ah, hier Artbook von Fallout 4 und was weiß ich. Ein paar Bücher, ich glaube, Herr der Ringe, ja, und hier die Pip-Boy da von Fallout. Und dann eben auch die Bundeslade von Indiana Jones und ich glaube auch die eine Götzenfigur aus Indiana Jones 1. Und ich habe das damals gesehen, habe gedacht, cool, Nerd. So.
Ja.
Und nichts weiter so dabei gedacht. Und jetzt natürlich in Retro-Perspektive, wenn man jetzt weiß, dass die an Indiana Jones arbeiten und der Executive Producer ist, dann ist ja. Deswegen hat er das vielleicht auch. Wahrscheinlich ist er einfach nur Fan, ganz einfach. Und ja, aber war interessant, deswegen.
Ja, lustig.
Wie gesagt, es ist, ich bin gespannt, was Machine Games insgesamt draus machen wird, weil sie bisher eben Ego-Shooter meistens gemacht haben, die Wolfensteins. Das Indiana Jones wird noch sehr lange auf sich warten lassen. Ja, möglicherweise machen sie vorher noch einen Wolfenstein und dann ist das Indiana Jones das nächste. Und wie du sagst, das Fall zur Fall oder Fall für Fall, wird hast du gesagt?
Mhm, von Fall zu Fall, also sie entscheiden das von Spiel zu Spiel.
Ja, ich habe es immer darauf bezogen, dass sie vielleicht nochmal irgendwann ein Switch-Spiel machen und dass eben die Online-Spiele halt auch Multiplattform bleiben.
Genau.
Aber ja, sowas spielt sicherlich damit rein. Also, dass man, wie du sagst, die wussten das alle vorher und deswegen können sie nicht sagen, alles wird exklusiv. Und deswegen sagen sie, nee, von Fall zu Fall. Und auf einmal kommt Indiana Jones und dann sagen wir, das deswegen von Fall zu Fall. Und da gibt's vielleicht noch zwei andere Spiele oder was weiß ich. Mhm. Ja, weil man ja auch bedenken muss, dass diese Spiele, die kommen nicht in diesem Jahr, die kommen nicht im nächsten Jahr, die kommen ja eben erst 2023 oder wann.
Genau.
Wenn gerade alle Xbox-Studios alles am raushauen sind und dann kommt auf einmal, ach ja, Indiana Jones für alle. So, und damit das halt nicht komisch wirkt, sagt man vorher von Fall zu Fall. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es genau deswegen so ist. Ja, und ja, dann wurde Hogwarts Legacy auf 2022 verschoben. Ja, und ansonsten gab es noch ein paar Neuigkeiten für den Xbox Game Pass. Desperados 3 erscheint für Konsole und Android am 21. Januar. Freue ich mich drauf. Ich hätte das schon so oft fast mal gekauft. Deswegen, ich kenne auch die Vorgänger. Taktisches Strategiespiel oder so etwas. So ein bisschen Stealth und alles. Wird mir sicherlich gefallen. Donut County kommt ebenfalls für Konsole und Android am 21. Januar. Outer Wilds kommt für Android am 21. Januar. Cyber Shadow für Konsole und Android am 26. Januar. Die Medium am 28. Januar für Xbox Series X und S. Und am 28. Januar kommt dann ebenfalls für Android und Konsole Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered und Yakuza 5 Remastered. Also es wird dank Desperados, den Yakuzas und dem Medium wird es jetzt echt auf jeden Fall wieder ein ganz guter Monatsausklang, sage ich jetzt mal. Und dann hat Ninja Theory noch ein kleines Update-Video zu Project Mara veröffentlicht. Demnach wird das Spiel nur auf einem Schauplatz spielen, in einem Apartment, das dafür fotorealistisch nachgebaut wird. Das hat der Creative Director Tamin Antoniadis in dem Video bestätigt. Er meinte, dass das Team eben sehr darauf konzentriert sei, diese Wohnung so fotorealistisch wie möglich nachzubilden. Das soll einfach eine tiefgründige Verkörperung des mentalen Terrors sein, was auch immer das genau sein wird. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie man das dann nachher hinkriegt, dass man aus einem Spiel, was in einer Wohnung spielt, so ein Spiel hinkriegt, was ein ja, quasi ein zufriedenstellendes Spielerlebnis haben wird. Deswegen mal schauen. Aber schön, dass es jetzt gut ein Jahr nach Ankündigung endlich mal wieder ein Update gibt. Und ansonsten soll es das tatsächlich auch erstmal für diese Woche gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Danke auch an Lotusan, der nächste Woche übrigens wieder dabei sein wird. Denn dann reden wir zusammen über das kommende Jahr oder beziehungsweise über, dann reden wir beide zusammen über das Jahr 2021, was von Microsoft und von anderen Studios bisher so angekündigt wurde, auf welche Spiele wir uns freuen und vielleicht welche Spiele noch angekündigt werden können. Also so eine kleine Jahresvorschau Ende Januar. Ja, in diesem Sinne, folgt uns noch auf Twitter @XboxMojo, folgt Lotusan @Lotusan und ja, lasst ein Like in eurer Podcast-App da und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche, euer Thomas.